Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ich bin mit dem Gründer der innovativsten Idee, die mir in den letzten Jahren tatsächlich untergekommen ist. Ich spreche mit Philipp Netz, das ist der Gründer von Renditeoptimierer bzw. Mieteinander wohnen. Wir hatten ja schon mal eine Folge, da habe ich den Philipp oder er sich selbst ein bisschen vorgestellt, woher er kommt, was er jetzt macht, vom Investor zum Dienstleister bzw. parallel, ja, also als Investor angefangen, da auf die Idee gekommen ist, dass man eben auch die Renditen optimieren kann, indem man die Mieteinnahmen steigert. Du weißt ja, das ist eine der zwei Möglichkeiten. Einmal Restnutzungsdauergutachten und das andere die Mieten, dass die beständig hoch sind. Und wir wollen ja nicht eine Miete, die zu hoch ist, sodass du ständig einen Wechsel hast. Auch das ist natürlich kontraproduktiv, weil das ist dann ein Leerstand. Du hast immer den Ärger, du musst vielleicht renovieren. Sondern wir wollen das Optimale. Wir wollen, dass der Mieter uns nicht als Feind, als böser Vermieter sieht, sondern als derjenige, der uns Wohnraum zur Verfügung stellt, der dafür natürlich einen gewissen Obolus verlangen muss. Denn das Haus, das ist ja, es muss, braucht ja Unterhalt. Ja? Und es war ja erstmal eine Investition. Und da kommt eben Philipp Netz ins Spiel. Und wie gesagt, in meinen Augen wirklich das innovativste Geschäftsidee. Philipp, danke, dass du da bist.
Ja, Ute, danke für die Einladung und auch ich freue mich auf die zweite Episode. Die erste war ja schon sehr interessant und da haben wir uns ja auch gut ausgetauscht. Daher freue ich mich sehr auf das, was jetzt kommt.
Ich möchte jetzt in der Episode mehr tatsächlich auf deine Dienstleistung eingehen. Wir haben das letzte Mal über dein Investorendasein, deinen Werdegang gesprochen. Und da vielleicht doch nochmal, was war in puncto Investor dein größter Erfolg und was war dein größter Misserfolg?
Also mein größter Erfolg, wenn ich es jetzt auf ein Projekt beziehe, dann war es sicherlich ein Neunparteienhaus, was wir gekauft haben und dann 2 Jahre später nachbeleihen konnten, sodass ich 200.000 freies Eigenkapital zur freien Verwendung von der Bank bekommen habe. Eben basierend auf Mieterhöhung, Leerstandsreduktion und eben wirklich einer sehr guten Objektoptimierung. Also Einnahmen steigern, du merkst, das Thema zieht sich durch von Anfang an.
Das heißt also nur mal ganz kurz für den Hörer, du hast die Bank, du kaufst ein Objekt, die Bank wertet es ein, die setzt einen bestimmten Beleihungswert an, ist es egal, irgendeine Zahl, 100.000, gut, dann kommst du, dann optimierst du das Ganze, du reduzierst den Leerstand, du erhöhst die Einnahmen und gerade bei Mehrfamilienhäusern, wir haben ja immer die Ertragswertberechnung, ja, da stützt sich ja die Bank drauf und dann bist du hergegangen und hast dann gesagt, hey, liebe Bank, die Einkommenssituation hat sich komplett geändert. Ist das richtig, so wie ich es gerade erzählt habe?
Richtig. Ich hatte im Vorfeld das im Sinne und habe deswegen auch nur 2 Jahre Zinsbindung vereinbart. Und das war natürlich dann auch gegenüber meiner Bank ein sehr, sehr guter Leistungsbeweis, weil das, was ich ihnen avisiert hatte, damals für eines meiner ersten Mehrfamilienhäuser, konnte ich nach 2 Jahren auch mit Zahlen belegen. Und das hat natürlich auch meinem Track Record extrem geholfen, dass die Bank sieht, der schnackt nicht nur, sondern der macht auch das, was er tut. Und also um für die Hörer vielleicht noch mal ein paar Zahlen reinzuhängen, also wir haben das Haus für ungefähr 415.000 Euro gekauft mit Nebenkosten. Ich habe damals von der Bank 500.000 Darlehen schon bekommen. Das heißt, die Renovierung, Sanierung war inklusive. Ich hatte 33.000 Mieteinnahmen und habe dann 2 Jahre später für das gleiche Haus von der Bank ohne zusätzlichen Sanierungsbedarf 700.000 Darlehen bekommen, weil das Haus eben zu dem Zeitpunkt schon bei 61.000 Mieteinnahmen stand.
Wow.
Und heute steht das Haus bei 70.000 Mieteinnahmen und wirft eben auch in Relation zu 700.000 Euro Darlehen bei über 4% Zinsen eine gute Rendite ab.
Wow, also toll, ganz toll, ja.
Ja, dann hattest du ja auch nach dem Misserfolg gefragt. Also ich glaube, mein Misserfolg war dahingehend, dass ich am Anfang auch in Bezug auf Co-Investoren sehr blauäugig war. Ich hatte ein Fix- und Flip-Projekt in der Nähe von Hamburg gestartet. Im Nachhinein gesehen habe ich mir einen Co-Investor ausgesucht, der mir sympathisch war, wo wir auch sehr viele ähnliche Sichtweisen hatten. Im Nachhinein waren wir uns einfach zu ähnlich und haben uns zu wenig ergänzt. Das Projekt ist einfach viel komplizierter geworden. Wir haben es zu blauäugig eingeschätzt, weil wir beide auch die gleiche Sichtweise hatten. Wir haben dort sage und schreibe auch über 800.000 Kapital gebunden gehabt, also auch ein großes Projekt, und sind es am Ende nicht losgeworden. Also es ist nachher so eng geworden, dass ich meinen Co-Investor dann sogar mit Abschlag rauskaufen musste. Das heißt, er hat auf einen Teil seiner Einlage verzichtet. Wir haben das Haus umstrukturieren müssen, haben dann ein Monteurshaus draus gemacht, damit wir einfach nicht mit Verlust verkaufen müssen, sondern die Situation aussitzen können. Deswegen bin ich aus diesem Misserfolg mit einem blauen Auge rausgekommen. Aber es war damals schon ein sehr herausforderndes Learning, wenn du plötzlich ein Fix- und Flip-Objekt hast mit 7% Zinsen, was dich jeden Monat um die 4.500 Euro Bankrate kostet. Es steht leer, du hast keine Einnahmen dagegen, das Staging funktioniert nicht, es kommt einfach kein Käufer um die Ecke. Da habe ich damals schon ein bisschen tiefer Luft geholt, bis ja endlich die Lösung da war.
Das mit den Co-Investoren oder dass man gemeinsam irgendwelche Objekte oder Projekte, also Objekte kauft oder Projekte startet, das ist ja per se eine tolle Idee. Ja, da kann man ja wirklich wachsen. Man lernt auch immer dazu, das muss ich sagen, ich lerne ja jeden Tag dazu. Und was würdest du sagen, ist der ideale Co-Investor? Und was ist die ideale Struktur?
Also mein Tipp an jeden, der sein erstes Co-Investment eingeht, ist ganz klar, verschriftlicht eure Aufgaben und verschriftlicht eure Stärken, die ihr einbringt. Damit ihr wirklich reflektiert, ergänzt ihr euch. Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, einen Co-Investor zu haben, der die gleichen Skills hat wie man selber, sondern Co-Investment funktioniert aus meiner Sicht, wenn man unterschiedliche Sachen einbringt. Sei es einfach nur, dass der eine Geld einbringt, der andere Arbeit. Aber es sollte sich irgendwo ergänzen. Im Idealfall sind mir auch Co-Investments lieb, wenn der eine aus dem Handwerk kommt, der andere aus dem Kaufmännischen, man dadurch so ein bisschen Bauleitung und kaufmännische Tätigkeiten aufteilt. Und das ist auf jeden Fall mein Learning daraus. Im ersten Co-Investment waren wir zwei Kaufleute mit auch überschaubaren handwerklichen Erfahrungen und das gleich bei so einem großen Projekt hat uns fast wirklich dann da an die Wand gestellt, weil wir einfach viel zu blauäugig reingegangen sind.
Und hat es der Beziehung geschadet? Wart ihr befreundet oder war das tatsächlich nur eine Geschäftsbeziehung?
Also wir haben uns auch erst kurz davor kennengelernt. Ich würde sagen, wir haben heute noch eine gute Beziehung. Wir haben da immer sehr, sehr offen kommuniziert und eben auch in den herausfordernden Zeiten, glaube ich, immer sehr transparent miteinander geredet, dass jeder wusste, wo der andere steht. Dadurch ist die Beziehung heute noch gut, denn wir haben ja am Ende auch eine Lösung gefunden, die für beide Seiten tragbar war. Und also es sind trotzdem auch einige Vorteile aus diesem Co-Investment heraus entstanden, aber es ist eben komplett anders gelaufen, als ich es mir am Anfang erhofft hatte.
Und welche Gesellschaftsform hattet ihr damals gewählt? Habt ihr das privat gekauft, jeder 50-50? Findest du es gut, wenn man so eine Aufteilung hat, dass man genau gleich die gleichen Anteile hat? Weil es können ja schon, sagen wir mal, am Anfang ist alles gut. Ja? Der eine hat die Skills, der andere die Skills. Wunderbar. Man entscheidet sich für ein Modell, das man fahren will. Und dann kommt man irgendwann an einen Endpunkt. Und da muss man sich entscheiden, zum Beispiel behält man es oder verkauft man es.
Richtig. Also
wie habt ihr das, oder hast du da eine Idee, was am besten wäre?
Also am Anfang muss geklärt werden, welches Ziel hat das Co-Investment. Wenn es ein kurzfristiger Deal ist, der vielleicht innerhalb von 1, 2, 3 Jahren wieder verkauft werden soll, ist es ja was anderes, als wenn du wirklich mit jemandem Buy and Hold für die Altersvorsorge machen möchtest. Ich persönlich würde immer empfehlen, macht nie als erstes Projekt gemeinsam ein Buy-and-Hold-Projekt, sondern versucht euch erstmal in einem kurzfristigen Projekt kennenzulernen, was ihr auch wieder lösen könnt. Denn 10 Jahre ist eine ewig lange Zeit. Da kommen Kinder, Scheidungen, Jobwechsel, so viele Sachen dazu. Deswegen versuche ich eigentlich immer zuerst ein operatives, kurzfristiges Projekt mit einem Co-Investor zu machen. Und ganz am Anfang halte ich die Struktur auch sehr, sehr schlank, denn in dem Falle war es auch so, meine GmbH war, also meine operative GmbH, war zu 100% Eigentümer von dem Objekt und der Co-Investor hatte ein partiarisches Darlehen eingegeben. Das heißt, ein Darlehen mit Erfolgsbeteiligung und gleichzeitig aber auch mit einer gewissen Haftungsklausel, sodass die unternehmerische Struktur sehr schlank und einfach war, denn ich hatte die GmbH schon, ich hatte Buchhaltung, ich hatte Steuerberater, da sind also keine Extrakosten entstanden. Und dieses partiarische Darlehen ermöglicht trotzdem, dass derjenige, der das Darlehen gibt, nicht einfach nur einen Zinssatz bekommt, sondern eine wirkliche Projekterfolgsbeteiligung. Und das haben wir jetzt eben schon bei mehreren Projekten gemacht und das hat sich bewährt, so das erste gemeinsame Projekt zu machen. Und manchmal entscheidet ja auch, dass man kein zweites macht. Dann wäre es ja aufwendig, die ganzen Gesellschaften wieder aufzulösen etc. Wiederum, wenn man ein zweites, wenn man ein drittes zusammen macht, kann man im Folge immer noch Gesellschaften zusammen gründen, sei es eine GbR, GmbH. Da gibt es ja wiederum steuerlich auch ganz viele Aspekte, die man berücksichtigen muss.
Okay. Das heißt, man könnte aber auch sagen, einer kauft das Objekt und der andere bringt zum Beispiel die Erfahrung als Bauleiter, Handwerker, was weiß ich ein, ja, dass man das auch quasi als Darlehen so
richtig
bezeichnet. Man muss halt einen Vertrag gestalten, der dem Rechnung trägt, aber wer hat am Ende des Tages den Hut auch? Der doch derjenige, der dann das Objekt unter dem Grundbuch steht.
Mit Sicherheit, genau.
Genau, also du hast dann eigentlich mehr Risiken, aber mehr Chancen.
Genau, und deswegen sage ich ja am Anfang einer Investmentidee Aufgaben, Rollen einmal verschriftlichen, damit es da auch keine Missverständnisse gibt, denn in der Kommunikation, im Reden gibt es ja doch immer wieder das Risiko, dass andere was ganz anderes hören, als du eigentlich senden wolltest.
Mhm. Ja, genau. Und du sagst, man muss es schriftlich fixieren, in meinen Augen das A und O. Wer schreibt, der bleibt. Das ist der alte Spruch, weil wie du sagst, der eine hört das, der andere hört das. Das ist einfach so. Würdest du dann sagen, nein, man sollte das schon über einen Anwalt machen lassen, den Vertrag? Oder gibt es da Musterverträge?
Ja, es kann sicherlich nie schaden, da nochmal einen neutralen Juristen draufschauen zu lassen.
Mhm. Okay.
Vor allen Dingen aber auch den Steuerberater draufschauen lassen. Das ist, glaube ich, noch der wichtigere Punkt, damit am Ende auch steuerlich nichts unberücksichtigt bleibt.
Ja, klar. Aber gerade in meinem Punkt der Haftung, ich finde, das ist schon ein Thema, das muss man schon sich sehr genau anschauen. Nicht, dass dann der eine alleingelassen ist. Und ich meine, Worst Case, der eine baut Murks und du musst dafür gerade stehen. Ja, oder
ja.
Die Baugenehmigung ist nicht da oder sonst irgendwas. Ich meine, es gibt ja alles Mögliche da. Genau. Ja, das haben wir, sagen wir mal, jetzt schließen wir mal damit den Investor Philipp Netz ab und wir wenden uns zu dem Gründer von Renditeoptimierer und Miteinander Wohnen zu. Und ja, Philipp, also ich finde es, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, schon 10-mal gesagt, es ist die innovativste Idee, die mir untergekommen ist in den letzten Jahren. Unter anderem auch deshalb, weil du so überzeugt bist von der Idee, dass du sagst, ich werde dann bezahlt, wenn ich Erfolg habe. Und was Besseres gibt es in meinen Augen nicht. Das ist wirklich, das spricht für dein Modell, es spricht für deine Persönlichkeit und es spricht auch natürlich für dein Selbstbewusstsein und für die Vergangenheit, wo sich das eben schon bewährt hat. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wie das ausschaut, damit man da alle, für denjenigen, der es nicht gehört hat, die Folge, damit der weiß, was deine Dienstleistung, ich will nicht sagen wert ist, weil sie viel mehr wert ist, aber was sie kostet.
Ja, vielen Dank, Ute, also für die lobenden Worte. Das zaubert mir natürlich auch ein Grinsen aufs Gesicht, wenn das so ankommt. Also was machen wir? Wir führen Mietergespräche als Dienstleistung für Vermieter. Das heißt, ein Vermieter, beispielsweise eines Mehrfamilienhauses, kann uns engagieren und sagen, in meinem Haus gibt es Bedarf, zum Beispiel die Mieten zu erhöhen oder manchmal auch Konflikte zu lösen oder auch im äußersten Fall über Auszüge zu sprechen. Und genau dafür kann er uns als Dienstleister buchen. Wir haben bundesweit Kooperationspartner, die eben das auch regional lösen können. Halte ich auch für einen sehr wichtigen Aspekt, dass dann auch das Gegenüber mit dem richtigen Dialekt im persönlichen Gespräch sitzt. Denn wir führen diese Gespräche persönlich durch. Wir gehen zu den Mietern nach Hause, hören uns aber auch die Themen der Mieter an und sind dort als neutraler Dienstleister natürlich auch ein sehr guter Vermittler, der dafür sorgt, dass die Interessen von Mieter und Vermieter einvernehmlich zusammengebracht werden. Und in der Regel schaffen wir es dadurch einfach auch Verständnis auf beiden Seiten zu schaffen, was für den Mieter in der Regel 30-40% mehr Mieteinnahmen bringt und für den Mieter aber auch Vorteile mit sich bringt, dass zum Beispiel Themen an der Wohnung optimiert werden. Im äußersten Falle geht es auch mal um sowieso anstehende Sanierung, Renovierung, die dadurch vorgezogen und einfach auch an Vorteile geknüpft werden. Dann ist nämlich plötzlich auch der Vermieter ja bereit, auch frühzeitig zu investieren und nicht erst beim Mieterwechsel, wenn er eben die Zusage vom aktuellen Mieter bekommt, dass er dafür auch mehr Miete zahlt. Und das hilft natürlich in der heutigen Zeit extrem, denn die gestiegenen Kosten sind nicht nur für Mieter im täglichen Bedarf natürlich eine Herausforderung, sondern ja auch für Vermieter, die in der heutigen Zeit mehr und mehr gefordert werden, Renovierung, Sanierung, Auflagen etc. auch zu erfüllen. Und das bei Handwerkermangel, die natürlich zu gestiegenen Preisen führt. Die Materialien werden auch nicht günstiger. Also lange Rede, kurzer Sinn. Vermieter brauchen in der Regel mehr Einnahmen und haben in unserer Konstellation oft über Jahre vergessen, mit ihren Mietern darüber zu reden und stehen jetzt vor einem Problem, was wir lösen können.
Und die Kosten?
Ach so, ja, natürlich. Also wir arbeiten an der Stelle mit einem sehr fairen, 100%ig erfolgsorientierten Modell, dass wir sagen, wenn wir ein Mietergespräch mit dem Ziel einer Mieterhöhung führen, dann bekommen wir auch nur etwas, wenn die Miete steigt. Wenn die Miete steigt, werden wir an der monatlichen Erhöhung beteiligt und bekommen quasi den Wert der monatlichen Erhöhung mal 12. Also einfaches Rechenbeispiel, wir arrangieren 100 Euro Mieterhöhung, dann bekommen wir 1.200 Euro Provision zuzüglich Mehrwertsteuer und der Immobilieneigentümer profitiert natürlich auch durch höheren Cashflow und eben auch je nach Standort von einem Faktor von wahrscheinlich eher 15 oder 25 auf die jährliche Mieterhöhung, die dann plötzlich in der Ertragswertberechnung, sei es beim Verkauf oder beim nächsten Bankgespräch, positiv auffallen.
Wunderbar. Ich kann nur sagen, hey, hier unten der Link, meldet euch bei ihm. Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr könnt alles gewinnen, egal ob du vorhast, dass du ein Haus verkaufen möchtest oder eine Wohnung verkaufen möchtest in ein Jahr oder in den nächsten Monaten. Oder ob du sagst, nein, ich möchte investieren, brauche dazu Cash. Oder du sagst, ich möchte einfach auf eine Art und Weise, die angenehm ist, bei der ich nicht dastehe als Buhmann, bei der ich mich nicht selbst kümmern muss, bei der ich nicht selbst in unangenehme Situationen komme. Ich habe jemanden, der ist neutral, der regelt das für mich und ich habe einfach mehr Cashflow. Also großartig, wirklich. Ja, dann sagst du, ihr macht eine Mietsteigerung von 30-40%. Ich meine, wir haben jetzt gerade aktuell in der Politik leider die Mietpreisbremse weiterhin bestätigt bekommen, zumindest für die nächsten 2 Jahre. Ich befürchte, das wird noch länger bleiben. Es ist in meinen Augen kein Instrumentarium, um gegen die Wohnungsnot vorzugehen. Dazu braucht es schlicht und ergreifend mehr Wohnraum. Aber ja, es ist, wie es ist. Wie macht ihr das? Weil ich habe jetzt einfach, also für mich, ich mag Berlin sehr, sehr, sehr gerne, aber ich würde niemals in Berlin investieren. Das ist für mich ein Pflaster. Ich weiß es nicht, das ist nicht so meins. Und da hört man immer wieder, wie gesagt, ist das Hörensagen. Man hat eine Wohnung, man vermietet die und alles ist wunderbar, alles ist fein. Und nach 3 Monaten kommt der Mieter daher, der war beim Mieterverein und dann sagt er, hey, du zahlst ja viel zu viel. Obwohl, ich meine, der Mieter, der ist ja nicht mit der Pistole gezwungen worden, den Mietvertrag zu unterschreiben. Wie ist es jetzt bei einvernehmlichen Mieterhöhungen, die über die Mietpreisbremse von 15 oder 20% gehen, beziehungsweise Wie ist es dann, wie geht er dann mit den örtlichen Mietspiegel um? Wie muss man das vorstellen? Wie rechtssicher ist auch das Ganze?
Also vielen Dank für die Frage. Das ist ein super wichtiger Punkt, auch für unsere tägliche Arbeit. Denn also grundsätzlich die Bewertung der Mietpreisbremse spare ich mir jetzt hier mal. Da stimme ich dir zu 100% zu, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Also es ist natürlich in unserer täglichen Arbeit so, dass wir schon sehr rechtssicher unterwegs sind. Es gibt ja auch gewisse Paragraphen, die auch festlegen, dass Mieter und Vermieter sich einvernehmlich einigen dürfen. Es gibt natürlich da auch Regelungen, an die wir uns auch halten, sodass das für den Vermieter auch alles planbar und sicher ist. Es gibt natürlich immer so ein paar Szenarien, wo man ehrlich sein muss. Da kann man nie vorhersehen, was unsere Politik als nächstes vorhat. In Bezug auf die Mietpreisbremse ist es ja zum Glück so, die Mietpreisbremse muss ja zusätzlich auch nochmal für gewisse Gebiete festgelegt werden. Und in den Gebieten, wo sie nicht gilt, haben wir das Thema schon mal gar nicht. Das heißt, da gibt es auch keine Herausforderung. In den Gebieten, wo die Mietpreisbremse festgelegt ist, also dieser angespannte Wohnraum festgestellt wurde, da ist es so, dass der Gesetzgeber oder auch die Gesetzgebung, gibt ja laufende Rechtsprechung auch über das BGH, sie unterscheidet zwischen der Notsituation des Mieters, die er ja hat, in dem Moment, wo er um einen Mietvertrag bettelt, jetzt mal überspitzt formuliert. Er möchte quasi Wohnraum für sich in Anspruch nehmen und in dem Moment hat aus Sicht des Gesetzgebers der Vermieter ganz klar die Machtposition und soll ihn eben nicht übermäßig benachteiligen. Das heißt, an der Stelle ist die Mietpreisbremse unumstritten da und auch einzuhalten. Und natürlich brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, dass das in vielen Märkten trotzdem anders läuft, weil es gar nicht wirtschaftlich anders möglich ist. Wenn eine einvernehmliche Mieterhöhung stattfindet, dann ist es inzwischen sogar so, dass es aus 2022 auch ein BGH-Urteil gibt, was genau diesen Fall beurteilt und gesagt hat, wenn jemand in einer Mietpreisbremse eine überhöhte Miete zahlt, dann ist es ja per se erstmal ein Verstoß. Wenn er aber dann im Nachgang einer einvernehmlichen Mieterhöhung zustimmt und diese auch 12 Monate zahlt, dann ist sogar die überhöhte Miete plus einvernehmliche Mieterhöhung on top rechtlich legitimiert als Grundlage für jegliche weitere Neuvermietung. Das heißt, du hast damit sogar einen Hebel, wie du in einem Markt mit Mietpreisbremse nachhaltig das Niveau legalisieren kannst. Jeder, der jetzt genau zugehört hat, hat natürlich gemerkt, es gibt in dieser Übergangsphase natürlich einen Graubereich, wo es ein rechtliches Restrisiko gibt. Aber die Gesetzgebung unterscheidet ganz klar und sagt, wenn jemand schon in einer Wohnung wohnt und dann ja aber trotzdem einer einvernehmlichen Lösung zustimmt, dann gab es keine Drucksituation, weil einvernehmlich heißt ja, er hat anscheinend für sich einen Vorteil daraus gezogen oder zumindest ist es akzeptiert. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sichtweise, die ganz gut erklärt, warum die einvernehmliche Mieterhöhung auch in Märkten mit der Mietpreisbremse eine der wenigen Abhilfen ist, hohe, aktuelle, notwendige Mieten auch zu legalisieren. Wie gesagt, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, du bist ab dem ersten Tag damit rechtlich zu 100% sicher und wirst nie ein Verfahren gegen dich verlieren. Die Praxis zeigt aber einen weiteren wichtigen Aspekt. Wer nämlich eine einvernehmliche Lösung mit dem Vermieter eingeht, der ist in der Regel auch niemand, der sich streitet. Das heißt, unsere Konstellation beflügelt ja noch mehr die positive Zusammenarbeit zwischen Mieter und Vermieter. Und ich habe bisher keinen Fall erlebt, wo im Nachgang zu einer einvernehmlichen Mieterhöhung eine Klage entstanden ist oder gar eine Streitigkeit, sondern die Einvernehmlichkeit setzt ja immer wieder voraus, dass es da auch eine wohlwollende Kommunikation von beiden Seiten gab. Ansonsten reden wir eher über die Kunden, wo wir auch keine Einvernehmlichkeit hinbekommen. Und genau, die werden dann auch eben am Ende ja nichts in Frage stellen, was sie vorher nicht abgeschlossen haben.
Genau, das wollte ich jetzt auch nochmal herausstellen. Wenn jemand vorhat, dieser Mieterhöhung nicht zuzustimmen oder wenn er vorhat, das nicht einfach nicht mehr zu bezahlen, dann wird er sich weder auf ein Gespräch mit dir einlassen, noch würde er das unterschreiben, dass er die erhöhte Miete bezahlt. Wozu? Ja, er kann ja einfach sagen, nee, ich mach's nicht. Aber ich meine, der Mieter ist ja kein Feind. In der Regel wollen die ja auch ein gutes Verhältnis haben zum Vermieter. Die wollen ja auch nicht dastehen als diejenigen, die dann rausgeklagt werden aus irgendeinem nichtigen Grund oder die jetzt dann sich den Hass, sage ich mal übertrieben, des Vermieters zuziehen. Das ich meine, da gibt es sicherlich welche, aber das Gros will es ja nicht. Das Gros will einfach in Ruhe wohnen. Punkt. Der Vermieter will in Ruhe sein Geld haben und der Mieter will in Ruhe wohnen. So.
Und am Ende wollen beide, dass es halbwegs schön ist und das Haus nicht genau. Den Bach runtergeht.
Ganz genau. Dann hast du angesprochen, du wohnst ja in Stralsund, also wirklich am anderen Ende von Deutschland. Und du hast deine Kunden überall in Deutschland. Das kannst du natürlich nicht alles alleine machen. Ich meine, du bist Familienvater, du hast drei wunderbare Kinder. Du hast eine Frau, die wollen natürlich auch dich haben, weil das Ziel soll ja nicht sein, dass man sich abarbeitet, wofür und da eben die schönste Zeit eigentlich mit den Kindern, dass die an einem vorüberzieht. Und du hast gesagt, ihr habt Kooperationspartner. Kannst du mir denn da mehr dazu erzählen? Suchst du noch welche? Ist es vielleicht was für alle, die zuhören, wo die sagen, hey, das Thema, es ist interessant, könnt ihr mir vorstellen, ich bin sehr verbindlich, ich kann das. Kannst du mir dazu was sagen? Und wenn ja, welche Leute suchst du denn?
Also genau wie du gerade gesagt hast, ist es von Stralsund jetzt bis zu dir nach Augsburg ein bisschen weit. Das würde ich wahrscheinlich im Tagesgeschäft nicht machen. Deswegen haben wir mit der Miteinander GmbH so ein Modell aus Kooperationspartnern bundesweit geschaffen. Wir haben ganz bewusst jetzt keine klassischen Mitarbeiter, weil wir eben auch diese Erfolgsabhängigkeit auf allen Ebenen sehen wollen. Ja. Und die Kooperationspartner, die wir schon gewonnen haben, sind in der Regel selber Immobilieninvestoren oder kommen aus einer beruflichen Profession, aus dem Immobilienbereich, sei es, dass sie langjährig in der Maklerei, im Handel oder in sonstigen Tätigkeiten unterwegs sind und unsere Tätigkeit eben als Dienstleistung regional anbieten. Unsere Struktur sieht vor, dass wir bis Jahresende wollen wir bundesweit bei etwa 30 Kooperationspartnern stehen. Bei der Hälfte sind wir jetzt. Die haben wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten gewonnen. Und die Vision ist, dass das Ganze nachher so aufgestellt ist, dass man eigentlich in einem Umkreis von 50 Kilometern alle Aufträge abarbeiten kann. Und dafür bräuchten wir schätzungsweise nachher so 70, 80 Kooperationspartner. Und das ist dann auch so meine Zielvision, die wir wahrscheinlich in ein, zwei Jahren erreichen werden. Wir suchen natürlich auch weiterhin Leute, die, ich sag mal ganz einfach, Bock auf Kommunikation haben. Denn die höchste Anforderung an den Kooperationspartner ist natürlich, dass er in der Lage ist, wertfrei, aber auch verbindlich Gespräche mit Mietern zu führen. Mhm. Das Ganze ist natürlich sehr attraktiv, denn das, was wir gerade hochgerechnet haben, was die Kosten für den Eigentümer sind, ist ein großer Mehrwert für den Eigentümer, aber auf der anderen Seite ja auch für den Kooperationspartner attraktiv. Weil wenn ich 10 erfolgreiche Gespräche nach dem Schema führe, was ich vorhin vorgerechnet habe, dann habe ich wahrscheinlich schon einen sehr, sehr guten Monatsumsatz, mit dem ich mein Angestelltengehalt oder auch meine sonstige Tätigkeit gut kompensieren kann. Und dieses System funktioniert für uns gut, weil wir dadurch einfach auch eine Regionalität drin haben. Denn ich bin fest davon überzeugt, wenn Menschen mit Menschen reden, ist es ein wichtiger Faktor, dass es auch Gemeinsamkeiten gibt. Und manchmal sind es nicht die Gemeinsamkeiten, sondern auch die Unterschiede, die den Unterschied machen. Und es gab mal so eine schöne Fernsehserie, ich glaube im ARD, der Bayer auf Rügen, daher so ein bisschen der Bezug. Aber ob das im alltäglichen Business immer funktionieren würde, möchte ich bezweifeln. Weil so touristisch gesehen ist das schön, aber es ist, glaube ich, schon authentischer, wenn ich als Norddeutscher jetzt hier bei den Norddeutschen auf der Couch sitze und eben am Ende der Schwabe oder der Oberbayer eben auch bei den Oberbayern auf der Couch sitzt, alleine, um einfach da eine gewisse Verständnis, eine Nähe zu haben, auch für die Rahmenbedingungen, die in der Region gelten. Und das ist unser Modell, was jetzt eben Stück für Stück einfach auch dann noch ein engeres Netz im wahrsten Sinne des Wortes entsteht, dadurch, dass wir halt einfach noch weitere Kooperationspartner dazunehmen.
Stimme ich mit dir überein, die Regionalität ist wichtig, auch das Wissen was geht denn ab in dieser Region? Ich meine, wie du sagst, wenn ich jetzt nach Rügen käme und würde so ein Gespräch führen, ich weiß ja nicht, wie ist da die Konstellation, wie ist das gewachsen, die Struktur, haben wir viel Zuzug oder was, um mir das anzulernen? Da bräuchte ich ja so viel Zeit im Vorfeld, um mich darüber zu erkundigen. Und es ist in meinen Augen absolut wichtig. Ich weiß genau, wie war der Anstieg der Mieten in den letzten Jahren? In welchen Vierteln war er höher, in welchen war er niedriger? Wie ist der Zuzug? Wie ist die ganze Konstellation? Wie ist denn die Prognose? Also auch das muss man ja alles mit einberechnen. Und das macht mit Sicherheit den Unterschied. Ich finde es auch super spannend übrigens für Hausverwaltungen. Für Hausverwaltungen, die ja oft Mietsonderverwaltungen anbieten. Also wir machen das auch, einfach wenn wir darum gebeten werden. Ich mache das jetzt nicht aktiv als Bewerbung. Da machen wir Mietsonderverwaltung und in meinen Verträgen steht natürlich immer drin, wir schauen, dass die Mieten, oder wir geben Tipps für Mieterhöhung. Ja, die Mieterhöhung, die muss natürlich der Eigentümer machen, aber wir weisen darauf hin, hey, lieber Eigentümer, hier wäre doch mal eine Mieterhöhung gut. Und ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, also ich würde an deiner Stelle, ich würde die Hausverwaltungen tatsächlich anschreiben.
Lass mich da einen Filter setzen. Wir haben schon viel Kontakt mit Hausverwaltungen gehabt. Es funktioniert nur bei erfolgsorientierten Hausverwaltungen. Und meine Praxiserfahrung zeigt, das sind die wenigsten. Also leider erleben wir bei den Hausverwaltern noch ganz oft das unternehmerische Prinzip des Minimalprinzips, dass ich mit einem gegebenen Einsatz meiner Pauschale eigentlich minimalen Aufwand bringen möchte. Und ich lade hier in diesem Podcast alle erfolgsorientierten Hausverwalter zur Kontaktaufnahme ein. Die aber eher weiterhin nur das Ziel haben, ihre Verwaltung möglichst effizient mit möglichst wenig Mieterkontakt durchzuführen, die sind leider in meiner Erfahrung bisher die überwiegenden.
Okay, gut, da hast du recht. Hausverwaltung, da steht das Wort Verwaltung ja schon drinnen. Und vielleicht ist es dann doch ein bestimmter Typus, der solche Unternehmen führt beziehungsweise dort arbeitet. Aber wie gesagt, ich finde es gut.
Ja, also wie gesagt, ich will es auch nicht komplett verwerfen. Ich habe jetzt auch schon dynamische Hausverwaltung kennengelernt, die auch die Preismodelle neu denken, weil die Hausverwaltung steht aus meiner Sicht vor ähnlichen Herausforderungen. Sie haben kein Personal, aber trauen sich auf der anderen Seite nicht, auch die Preismodelle anders zu denken. Und damit meine ich nicht einfach nur die Monatspauschale immer weiter zu erhöhen, sondern vielleicht auch wirklich die Kooperation durch erfolgsabhängige Vergütung etc. anders zu leben. Aber das erlebe ich noch zu wenig.
Es ist natürlich so, dass wir momentan schon, wie du sagst, wir haben Personalmangel bei den Hausverwaltungen und kleinere Einheiten finden ganz schlecht Hausverwaltungen, die sich ihrer annehmen. Ja? Also das ist eigentlich für die Leute, für die Hausverwaltung, wenn du sagst, okay, du hast 150 Wohnungen aufwärts, dann kannst du kommen. Aber wenn du sagst, hey, ich habe hier so ein Mehrfamilienhaus mit 6 oder mit 10 Einheiten, dann musst du schon wirklich sagen, hey, da läuft alles, ihr müsst gar nichts machen.
Ja, aber das ist ein anderes Thema. Also da müsst du wahrscheinlich nochmal eine dritte Folge drüber
sprechen. Ja, wahrscheinlich, da hast du recht, ja. Also wie gesagt, meldet euch, ihr habt nichts zu verlieren, ihr könnt da nur gewinnen und auch gerade, dass man dann sagt, man findet vielleicht auch den Einstieg jetzt mal, den man hier mitarbeitet bei euch. Es ist ja dann auch, ich sage immer, das ist eine so eine Mindset-Sache, ja, wenn ich mich damit beschäftige die ganze Zeit, dann haben wir ganz ein anderes Bewusstsein dafür. Wie ist es denn so, wie stellt ihr denn sicher, dass die Qualität eingehalten wird? Wie stellst du sicher, dass die Leute, die unter deinem Namen, unter deiner Firmierung rausgehen, dass die den Job machen, so wie du dir das vorstellst?
Absolut wichtiger Punkt, der uns auch im Rahmen der ganzen Konzeption natürlich sehr begleitet. Also erstmal, niemand wird von uns ins kalte Wasser geschmissen, sondern wer Kooperationspartner werden möchte, durchläuft erstmal auch einen 2-tägigen Präsenzworkshop, wo wir in sehr, sehr kleinen Gruppen die Leute kennenlernen und dann uns auch ein Bild davon machen, ob es für beide Seiten Sinn macht. Dort wird natürlich auch sehr, sehr viel fachliches Wissen rund um diese Mieterhöhung vermittelt, dass jeder auch da aussagekräftig ist. Darüber hinaus haben wir im Hintergrund ein CRM-System gebaut, wo natürlich auch eine gewisse Dokumentation und eine gewisse Prozessabfolge für Qualitätsstandards sorgt. Und wir haben natürlich auch einen regelmäßigen Austausch. Also du musst dir vorstellen, unsere Kooperation läuft wie eine kleine Community. Wir bearbeiten ja alle ähnliche Themen, wir haben ähnliche Abläufe und dementsprechend gibt es da einen regelmäßigen Austausch. Ich bin natürlich nicht deren Führungskraft, aber wir haben uns eben auch über die Kooperationsverträge gewisse Sanktionsmechanismen vorbehalten, dass wir eben auch reagieren könnten, wenn es einmal in die falsche Richtung läuft. Denn am Ende sind es alles Menschen. Niemand kann Fehler komplett ausschließen. Aber wir versuchen eben durch einen Rahmen aus IT, Verträgen und natürlich dem Austausch untereinander, da die Qualitätsstandards auch bestmöglich zu gewähren. Aber wie gesagt, ich will keine Luftschlösser versprechen. Es ist natürlich am Ende unsere Aufgabe, das zu entwickeln und zu begleiten. Kann aber natürlich immer mal sein, dass manche Sachen auch nicht funktionieren. Wobei es auch für uns an der Stelle einfach auch wichtig ist, ja zu sagen, es gibt manchmal auch Häuser, wo es nicht funktioniert. Und dann kann auch der beste Optimierer nichts erreichen, wenn dann da die Treppenhausgewerkschaft schon vorm Haus steht und sagt, wir werden mit niemandem reden, so in der Art. Ne?
Also das gibt es nicht den Druck, dass du sagst, hey, du musst mindestens so und so viele Objekte bringen und dann kommt einer und der trifft tatsächlich auf die ersten zwei Objekte mit Treppenhausgewerkschaften und ist schon maximal frustriert und spürt diesen Druck im Nacken. Hey, ich muss ja. Also das ist nicht der Fall, sondern ihr habt da eher das Unterstützende, dass du sagst, wir haben hier, ich weiß es nicht, WhatsApp-Gruppe oder sonst irgendwas und wir helfen uns gegenseitig.
Richtig. Also es ist am Ende dadurch ja auch unser Ansatz, dieser kooperative Ansatz, der birgt im allerschlimmsten Falle finanzielle Risiken, dass jemand eben ohne Erfolg keine Einnahmen hat. Das, wenn du mich fragst, ist das der einzige Druck, der entstehen könnte? Ansonsten gibt es keinen Druck von uns. Und wie gesagt, unser Ziel ist es ja auch, insbesondere auch gegenüber den Eigentümern, da eine bestmögliche Leistung abzuliefern, auch hohe Verbindlichkeit zu zeigen. Und das zahlt natürlich alles am Ende auf diesen kooperativen Modus ein, wo auch am Ende jeder in der Verantwortung ist und nicht als Angestellter von heute auf morgen kündigen kann und sagt, nach mir die Sintflut. Ne?
Ja, ich meine, ich halte den Austausch für eins der wichtigsten Sachen im Berufsleben überhaupt. Ich bin in regelmäßigen Austausch mit Berufskollegen wirklich aus der ganzen Dachregion und ich habe immer wieder Fragen. Ja, immer wieder stellen sich mir Fragen, die ich noch nie hatte, obwohl ich das jetzt wirklich schon lange mache, aber es kommt immer wieder was Neues oder manche Sachen ändern sich auch im Umgang. Und dieses Unterstützende, das ist so wichtig. Das ist wirklich, das ist ein Teil, ich würde fast sagen, das ist durchaus ein Teil meines Erfolges und auch des Erfolges meiner Kollegen, dass man immer weiß, hey, der eine oder andere hatte das Thema schon. Und wenn man es nicht hatte, dann kann man auf jemanden verweisen, der vielleicht Ahnung davon hat. Und wie gesagt, also dieser Austausch, dieses nicht alleine gelassen sein, dieses vielleicht, geh doch mal das so an, hast du das schon mal versucht? Das finde ich extrem wichtig, da hast du absolut recht. Und man kann sich damit einen Namen machen in der Region. Ja? Also das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Also egal, aus was für eine Ecke man kommt von der Immobilienwirtschaft, man kann sich damit wirklich einen Namen machen und ich kann ja sagen, ich lebe ja nur von Empfehlungen, ja, weil kalt mit der Kaltakquise, ganz ehrlich, habe ich es nicht so. Aber das funktioniert.
Und das ist bei mir auch der Fall. Also die Geschäfte laufen zu 90% über Empfehlungen.
Ja, klar. Man kann nichts verlieren. Ja, Philipp, ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast, an einem Samstagvormittag dich mit mir zu unterhalten. Anstatt dass du zum Wertstoffhof fährst und die Flaschen zurückbringst oder was man sonst macht an einem Samstagvormittag. Also ganz herzlichen Dank. Wir haben ja gesagt, wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Ich finde das so toll, dass ich dich da in verschiedene Institutionen reinbringen möchte, weil wir Makler lieben es, wenn Leute sagen, ich bin gut und ich arbeite erfolgsabhängig. Also meine Lieben, geht zu Philipp, entweder als Berater, das ist ein toller Nebenjob und je mehr man macht, je mehr Empfehlungen man bekommt, kann man das sicherlich dann auch irgendwann als Hauptjob machen, bin ich davon überzeugt, als freier Handelsvertreter dann oder wie auch immer, gibt sicherlich Möglichkeiten und du bist an dem Thema Immobilien dran oder auch jetzt gerade, wenn du sagst, ah, ich will ja schon immer in Immobilien investieren, ich traue mich jetzt nicht so, es ist so ein bisschen Angst und so weiter, und du bist dann in einer so inspirierenden Community, die dich ausbildet in puncto Kommunikation mit Mietern, dass man dann nochmal einen ganz anderen Zugang bekommt zu der Thematik und dass du dich dann vielleicht wirklich eher traust zu sagen, jetzt fange mit dem Investieren an, denn es funktioniert. Lieber Philipp, danke nochmal und ich wünsche dir ein tolles Wochenende.
Ute, vielen Dank für deine Zeit, dass ich hier Gast sein durfte und auch die Gelegenheit hatte, ja unser doch neues Geschäftsmodell nochmal so ausführlich zu erläutern, denn das ist mir immer ein wichtiges Anliegen, wirklich auch hier dies insgesamt zu erklären und nicht nur es stumpf als Mieterhöhung dastehen zu lassen, sondern da hängt halt viel, viel mehr dran. Und da, ja, vielen Dank für deine sehr reflektierte auch Sichtweise auf das Thema. Das hat mir echt Spaß gemacht, mit dir hier diese Zeit zu verbringen. Gerne auch am Samstagmorgen und dann auch dir eine schöne Zeit.
Vielen Dank. Also ihr Lieben, vielen Dank, wenn euch das Interview gefallen hat. Bitte gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Schaut nach, schaut euch die Homepage an von Philipp und wir hören uns wieder demnächst. Ciao, ciao.